Viel wichtiger als alle Geistesgaben ist die Frucht des Geistes. Das steht im Zentrum des Abschnitts, in dem Paulus die Gemeinde in Korinth instruiert über die Gaben des Geistes. Die Gemeinde in Korinth war eine Gemeinde, in der Geistesgaben eine große Rolle spielten. Vor allem die besonderen Geistesgaben, Zungenrede, prophetisches Reden, andere Dinge. Und doch war Paulus davon überzeugt, dass die Korinther, diese sehr charismatische Gemeinde, eigentlich noch nichts wirklich verstanden hatte über die Gaben des Geistes. Deswegen beginnt er diesen Abschnitt in Kapitel 12, Vers 1 mit den Worten: Ich will euch aber, liebe Brüder, nicht in Unwissenheit lassen über die Gaben des Geistes. Wir haben das in den letzten Wochen betrachtet. Wie er in Kapitel 12 dann erklärt, versteht ihr, die Geistesgaben sind euch gegeben, sodass ihr euch damit einbringen könnt zum Nutzen aller. Sie sind jedem Glied der Gemeinde, jedem Mitglied der Gemeinde gegeben worden, sodass sie miteinander die Gemeinde, den Leib, erbauen können. Und in allem Streben nach Geistesgaben, sagt Paulus dann am Ende von Kapitel 12, gibt es doch etwas, was viel wichtiger ist. Ein noch besserer Weg. Darüber haben wir letzte Woche gehört, als wir Kapitel 13 betrachtet haben, die Liebe. Die Liebe sollte alles bestimmen. Geistesgaben, die nicht in Liebe eingesetzt werden, sind wertlos. Aber da, wo die Liebe regiert, da kann auch alles andere gut werden. Und so spricht er jetzt in Kapitel 14 ganz konkret in die Situation der Gemeinde in Korinth hinein. Er spricht jetzt die Dinge an, die die Korinther vor allem interessierten. Er redet über die beiden Geistesgaben, die für die Korinther von besonderer Bedeutung waren, die Zungenrede und das prophetische Reden. Zu diesen beiden Themen, zu diesem einen großen Thema wirklich, was ist jetzt mit diesen Gaben, kommen wir heute. Dabei kommen wir zu einem Abschnitt, den wir gerade schon gehört haben und der bei Auslegern ziemlich umstritten ist. Es gibt viele Kontroversen, ja viel Streit. Nicht nur unter Bibelauslegern, auch unter Christen. Über einige sehr zentrale Fragen. Zum Beispiel die Frage, was genau Zungenrede eigentlich ist. Oder auch die Frage, ob es Zungenrede heute auch noch gibt. Nun, wenn ihr heute hier seid und denkt, jetzt erfahren wir endlich mal, wie es damit aussieht, dann kann ich euch sagen, ich möchte genau das sagen, was das Kapitel dazu sagt. Und zu diesen beiden Fragen sagt das Kapitel nichts. Es geht nicht darum. Offensichtlich gab es in Korinth Zungenrede. Wir erfahren nicht ganz genau, wie sie ausgesehen hat. Paulus hat etwas ganz anderes vor. Er möchte, dass die Korinther verstehen, welche Geistesgaben für die Gemeinde, für die Erbauung der Gemeinde besonders wichtig sind und sagt, das sind die Gaben, nach denen ihr vor allem streben solltet. Und danach wollen auch wir streben und darüber wollen auch wir nachdenken. Und so wollen wir den Text, den wir gerade gehört haben, 1. Korinther 14, die ersten 25 Verse, in vier Abschnitten betrachten. Und ich möchte dabei einfach eine Kernbotschaft entfalten. Ihr seht das in den Gottesdienstblättern, ist ein bisschen hölzern, aber ich hoffe, es hilft uns trotzdem, so einen Fahrplan vor Augen zu haben. Wir lesen nämlich in den ersten fünf Versen, dass wir vor allem nach den Gaben streben sollen, die die Gemeinde erbauen. Und dazu muss alles Reden verständlich sein. Das ist die These der Verse 6 bis 12. Und deswegen gibt es gewisse Einschränkungen im Hinblick auf die Zungenrede. Und zwar sowohl im Hinblick auf die Gemeinde, das sind die Verse 13 bis 19, wie auch im Hinblick auf Ungläubige. Das sind die Verse 20 bis 25. Das ist der Fahrplan. Vorneweg möchte ich sagen, das Arbeiten an dieser Predigt war herausfordernder, als es wahrscheinlich bei fast allen Predigten ist, die ich sonst so gehalten habe hier in der Gemeinde. Und das waren schon viele. Herausfordernd aus verschiedenen Gründen. Zum einen, weil ich allein nach den beiden Predigten zum 1. Korinther 12 durch verschiedene Gespräche mit euch herausgefunden habe, was ich schon geahnt hatte, nämlich, dass wir in dieser Gemeinde sehr unterschiedliche Positionen haben über diese Fragen. Von was genau Zungenrede ist, ob es das noch gibt, ob wir das fördern sollten oder eher davor warnen sollten. Da spielen ganz unterschiedliche Hintergründe und Erfahrungen und Einstellungen mit rein. Die zweite große Herausforderung ist, dass Paulus in diesem Text ständig davon schreibt, dass es die Gemeinde erbauen soll. Aber ich dachte, ja, wenn ich jetzt hier über etwas rede, was wir in unserer Gemeinde so eigentlich gar nicht leben, wie kann ich das so predigen, dass es uns erbaut? Denn das ist mein großes Ziel. Ich möchte eine erbauliche, eine hilfreiche Predigt halten, die nicht nur die Köpfe informiert, sondern auch die Herzen anspricht. Und schließlich ist mir bewusst, dass einige unter uns hier sein werden, die sagen, was hat es mit all dem auf sich? Das ist echt seltsam. Und auch euch möchte ich Gottes Wort so zusprechen, dass es euch zurüstet zu jedem guten Werk und euch hilft, auf Jesus Christus zu vertrauen. Und weil ich mir nicht anders zu helfen weiß, weiß ich, wer mir helfen kann. Und so wollen wir miteinander beten, dass der Herr uns hilft, sein Wort zu verstehen. Ich bete mit uns. Himmlischer Vater, wir wollen dir danken, dass du uns dein Wort gegeben hast. Und dass du uns sagst, dass deine ganze Schrift, die ganze Schrift Nütze ist. Nütze ist zur Ermahnung und zur Belehrung, uns letztendlich so zuzurüsten, dass wir zu jedem guten Werk ausgerüstet sind. Und danke, dass du uns sagst, dass dein Wort uns hinführen kann zu dem Glauben an Christus Jesus. Und so möchte ich dich bitten, dass du meine Worte so führst, dass ich nur sage, was du sagen willst, dass ich aber mutig auch das sage, was du sagen willst. Herr, und ich möchte beten für uns alle, dass du unsere Herzen auftust, dass wir Acht haben und dass dein Wort uns so erreicht, wie wir es nötig haben. So wirke du durch deinen Geist in dieser Zeit. Amen. Die ersten 5 Verse, der erste Abschnitt, ist wirklich die Kernthese dessen, was Paulus hier sagt. Er fängt im Prinzip an, formuliert die wesentlichsten Aussagen zuerst und entfaltet sie dann im Fortgang unseres Predigttextes. Von daher hört, wenn ich uns noch einmal 1. Korinther 14, die ersten 5 Verse lese. Da heißt es, strebt nach der Liebe. Bemüht euch um die Gaben des Geistes, am meisten aber um die Gabe der prophetischen Rede. Denn wer in Zungen redet, der redet nicht für Menschen, sondern für Gott. Denn niemand versteht ihn, vielmehr redet er im Geist von Geheimnissen. Wer aber prophetisch redet, der redet den Menschen zur Erbauung und zur Ermahnung und zur Tröstung. Wer in Zungen redet, der erbaut sich selbst. Wer aber prophetisch redet, der erbaut die Gemeinde. Ich wollte, dass ihr alle in Zungen reden könntet, aber noch viel mehr, dass ihr prophetisch reden könnt. Denn wer prophetisch redet, ist größer als der, der in Zungen redet. Es sei denn, er legt es auch aus, damit die Gemeinde dadurch erbaut werde. Nun, wir merken ja gleich, die ersten 4 Verse, die greifen das auf, was Paulus in Kapitel 13 gesagt hat. Strebt nach der Liebe. Und in Kapitel 13 hat er beschrieben, wie göttliche Liebe aussieht und wie nun auch wir lieben sollten als Menschen, die von Gott zuerst geliebt sind. Und eine ganz wesentliche Beschreibung, die wir dabei lesen, ist, die Liebe sucht nicht das Ihre. Und genau deshalb sollten wir uns um die Geistesgaben bemühen, mit denen wir eben nicht nur uns selbst dienen, sondern vor allem anderen dienen, mit denen wir die Gemeinde erbauen können. Im Rest unseres Predigttextes vergleicht Paulus jetzt vor diesem Hintergrund, vor diesem Grundgedanken, die beiden Geistesgaben, die in Korinth eine besonders große Rolle spielen. Prophetische Rede und Zungenrede. Nicht, dass diese beiden Gaben in Korinth offensichtlich ganz wichtig waren, das wird zum Beispiel in Kapitel 13 deutlich, denn dort spricht er diese beiden Gaben zweimal an. Die anderen Gaben bleiben außen vor. In Kapitel 12 spricht er auch beide Gaben in beiden Auflistungen an, allerdings ganz am Ende. Nun, wenn wir uns jetzt damit auseinandersetzen, dann sind wahrscheinlich an dieser Stelle erst einmal einige kurze Definitionen und Erläuterungen notwendig zu diesen drei Begriffen. Geistesgaben, ganz allgemein, und dann prophetische Rede und Zungenrede. Nun, Geistesgaben sind besondere Fähigkeiten, die Gott jedem Christen schenkt. Jeder Christ hat mit der Bekehrung, mit dem Heiligen Geist, der in uns eingezogen ist, Geistesgaben, Gaben vom Heiligen Geist empfangen. Dabei können wir unterscheiden zwischen Geistesgaben, die Fähigkeiten sind, die wir auch bei Nichtchristen finden können, und Geistesgaben, die übernatürlicher Natur sind. Ja, wir lesen zum Beispiel in der Bibel von der Geistesgabe des Leitens oder des Lehrens oder des Dienens oder der Gastfreundschaft. Nun, das kennen wir auch in der Welt. Das kennen wir auch bei Menschen, die keine Christen sind, die den Heiligen Geist nicht haben. Aber wenn der Heilige Geist kommt, dann will er diese Gaben in besonderer Weise geben und gebrauchen, um dadurch die Gemeinde zu erbauen. Es ist also eine besondere Freisetzung von Gaben, von Fähigkeiten, die Gott gebrauchen will, um in der Gemeinschaft der Christen Gutes zu bewirken. Und dann gibt es eben noch diese anderen, diese übernatürlichen Fähigkeiten, diese übernatürlichen Geistesgaben, die Fähigkeit, Wunder zu tun, Heilungen oder eben auch die Fähigkeit, in fremden Sprachen zu sprechen. So wie die Jünger das am Pfingsttag einst taten. Wir kennen den Bericht aus Apostelgeschichte 2, als der Heilige Geist ausgegossen wurde an Pfingsten und die ersten Jünger auf die Straßen Jerusalems gingen und anfingen zu predigen, und zwar mit unterschiedlichsten Sprachen, die sie nicht gelernt hatten. Auf einmal waren sie befähigt, so zu reden, dass Menschen, die aus verschiedensten Regionen dort versammelt waren, jeweils das Evangelium in ihrer eigenen Sprache hören konnten. Ein großes Wunder. Davon lesen wir, von dieser besonderen Fähigkeit, in fremden Sprachen zu reden, in der Apostelgeschichte und dann eigentlich nur noch im ersten Korintherbrief. Es gibt noch eine kurze Erwähnung im langen Markus-Schluss, wer den für biblisch hält, der kann das da auch nochmal nachlesen, aber da geht es im Prinzip um das Gleiche wie in der Apostelgeschichte. Und hier ist jetzt also wieder diese besondere Gabe erwähnt und es ist ein bisschen umstritten, ob es jetzt genau das Gleiche ist, was damals in der Apostelgeschichte der Fall war, also dass man einfach in Fremdsprachen plötzlich reden konnte. Ja, ich predige auf einmal und unsere Freunde aus Korea staunen, boah, Matthias spricht auf einmal in Koreanisch. Ja, und ich selber würde erst recht staunen. Und ich will euch da keine falschen Hoffnungen machen. Oder ob es eine nichtmenschliche Sprache ist, mit der dann geredet wird. Also letztendlich eine etwas andere Gabe als die wir in der Apostelgeschichte sehen. Das wird hier nicht eindeutig geklärt. Das Wort Zungenrede beschreibt nicht irgendwas anderes. Zunge und Sprache ist im Griechischen das gleiche Wort. Das ist deswegen manchmal übersetzt als Zungenrede, manchmal als Sprachenrede. So, das Problem mit der Zungenrede in Korinth war nicht, dass es sie gab, sondern dass offensichtlich auch in Zungen geredet wurde, wenn keiner es verstehen konnte. Ja, völlig losgelöst davon, ob jetzt eine Sprache gesprochen wurde. Vielleicht hat da jemand dann auf Deutsch gesprochen und keiner hat es verstanden, weil da keine Deutschen anwesend waren. Oder vielleicht in einer Engelsprache und auch die hat keiner verstanden. Spielt keine Rolle. Das Problem war, es wurde einfach nicht verstanden. Und Paulus sagt, wenn es nicht verstanden wird, dann ist es minderwertig, weil es keiner baut. Also das ist die Zungenrede. Und die prophetische Rede, nun die wird kurz definiert in Vers 3 als ein Reden zur Erbauung, zur Ermahnung und zur Tröstung von Menschen. Prophetisches Reden kennen wir im Alten Testament, da gibt es die Propheten, die sprechen. Aber hier scheint es sich um eine etwas andere Gabe zu handeln, weil wir im Fortgang lesen, dass prophetische Rede etwas ist, was bewertet werden soll. Das kann teilweise richtig sein und teilweise auch nicht. Es braucht ein darüber nachdenken, ein Bewerten. Es ist unvorstellbar, dass man bei Jesaja sich hinsetzt und sagt, das bewerten wir ja mal, was Jesaja gesagt hat. Wir lesen auch im Fortgang, dass wenn ein Prophet redet und dann ein anderer eine Offenbarung empfängt, dann soll der erste schweigen. Schwer vorstellbar, dass Jesaja oder Jeremia auf einmal einfach schweigen soll, weil wer anders jetzt mal was sagen will. Es scheint so, dass die neutestamentliche prophetische Rede nicht die gleiche Autorität hat. Manche Ausleger haben gesagt, prophetisches Reden ist das, was ich hier gerade tue in der Predigt. Und es mag sein, dass auch Predigen ein prophetisches Element hat, aber klar ist auch aus dem Kontext des ersten Korintherbriefs, dass es sich nicht immer um Predigt handeln muss. Denn es ist zum Beispiel die Rede davon, dass auch Frauen prophetisch reden können, zwar in sichtbarer Anerkennung der Unterordnung unter ihre Männer, aber sie können das tun, 1. Korinther 11. Das heißt, es scheint eine etwas breitere Bedeutung zu haben. Und Paulus ermutigt, dass wir uns danach ausstrecken sollen. Ja, was genau sollen wir dann anstreben? Nun, wir sollen anstreben, wir sollen Gott bitten, dass er uns befähigt, göttliche Wahrheiten so in konkretes Leben hineinzusprechen, in Lebenssituationen oder vielleicht auch in eine Gemeinde hineinzusprechen, dass es die Gemeinde erbaut, wo nötig ermahnt, dass es tröstet. Von daher muss prophetische Rede nicht im Rahmen eines Gottesdienstes stattfinden. Es muss nicht ein Prediger sein, der das tut. Prophetische Rede kann ein persönliches Wort an jemand anders sein. Das kann ein Austausch im Hauskreis sein. Ich möchte uns ermutigen, danach zu streben, Gott darum zu bitten, dass er uns befähigt, einfach mit göttlicher Weisheit Menschen biblische Wahrheiten ins Leben zu sprechen. Darum geht's. Und dieses prophetische Reden, also dieses göttliche, biblische Wahrheiten, das Leben von Menschen hineinsprechen, das ist etwas, von dem Paulus sagt, das ist auf jeden Fall wertvoller als das Reden in Sprachen, die keiner versteht. Weil es erbaut, weil es andere Geschwister erbaut, weil es der Gemeinde dient. Im Fortgang ab Vers 6 gibt Paulus dann einige bildhafte Beispiele, einige Illustrationen, warum die Zungenrede nicht so erstrebenswert ist wie die prophetische Rede. Ich lese uns die Verse 6 bis 12. Nun aber, liebe Brüder, wenn ich zu euch käme und redete in Zungen, was würde ich euch nützen, wenn ich nicht mit euch redete in Worten der Offenbarung oder der Erkenntnis oder der Prophetie oder der Lehre? Verhält sich's doch auch so mit leblosen Dingen, die Töne hervorbringen. Sei eine Flöte oder eine Harfe. Wenn sie nicht unterschiedliche Töne von sich geben, wie wird man erkennen, was auf der Flöte oder auf der Harfe gespielt wird? Und wenn die Posaune einen undeutlichen Ton gibt, wer wird sich zum Kampf rüsten? So auch ihr. Wenn ihr in Zungen redet und nicht mit deutlichen Worten, wie kann man wissen, was gemeint ist? Ihr werdet in den Wind reden. Es gibt so viele Arten von Sprachen in der Welt und nichts ist ohne Sprache. Wenn ich nun die Bedeutung der Sprache nicht kenne, werde ich den nicht verstehen, der redet. Und der redet, wird mich nicht verstehen. So auch ihr. Da ihr euch bemüht um die Gaben des Geistes, so trachtet danach, dass ihr die Gemeinde erbaut und alles reichlich habt. Ja, die Botschaft hier ist klar. Ja, weil, wie Paulus schon gesagt hat, Geistesgaben gegeben sind zum Nutzen aller, weil Gott uns Gaben gibt, jedem Glied Gaben gibt, damit wir einander erbauen können, wie er in Kapitel 12 ausgeführt hat, sollte die Fähigkeit, in fremden Sprachen zu reden, nur da eingesetzt werden, wo Menschen dann diese Sprache auch verstehen können. Das ist dann erbaulich. Was Paulus dann im Gegensatz in Vers 11 zum Ausdruck bringt, ist etwas, das wir wahrscheinlich auch schon erlebt haben. Ja, ich glaube, viele von uns waren schon mal in einer Situation, wo wir jemandem gegenüberstanden, der etwas von uns wollte oder von dem wir etwas wollten, aber wir haben nicht die gleiche Sprache gesprochen. Ist dir schon mal vorgekommen? Hast du schon mal erlebt? Mit jemandem im Gespräch sein wollen und es geht irgendwie nicht. Vielleicht im Urlaub. Wenn ich nun die Bedeutung der Sprache nicht kenne, werde ich nicht verstehen. Den nicht verstehen, der redet. Und der redet, wird mich nicht verstehen. Das ist frustrierend. Ja, ich kann mich an manche solche Situationen erinnern. Und was dann passiert, dann bist du irgendwo, bist der totale Depp im Urlaub, ja, und der sagt dir, was du machen sollst und ich verstehe nicht. Und was macht dein Gegenüber? Der redet einfach lauter. Schon erlebt? Total bekloppt. Hilft keinem. Ja? Paul sagt, das ist nicht hilfreich. Dann gibt es da andere Beispiele dafür. Das ist so, wie wenn wir jetzt ein Lied singen wollen und Daniel sitzt am Klavier und haut einfach so in schönem Abstand immer wieder auf die gleiche Taste. Dann kannst du es auch sein lassen. Das hilft uns nicht. Ja? Und er bringt das Beispiel einer Fanfare, einer Posaune, die geblasen wird. Vielleicht kennen wir das so aus Filmen, wenn da eine ganze Reiterstaffel ist und einer reitet da vorher mit seiner Posaune und bläst, ja? Und bläst dann entweder, dass sie jetzt angreifen oder sich zurückziehen oder erwarnt. Aber wenn du irgendwelche schrägen Töne bläst, dann weiß keiner, was los ist. Das ist genau das, was ihr beschreibt. Und sagt, das hilft nicht, das ist nutzlos. Und er mahnt die Korinther. Sagt, seid doch nicht so auf euch selbst bedacht, dass ihr nicht danach fragt, ob das jemand verstehen kann. Das Problem, was er also anspricht in Korinth, war, dass die Leute, die diese Gabe hatten, einfach stolz sie darstellen wollten. Es war für sie egal, ob andere das verstanden. Das kritisiert er. Es geht hier nicht darum, ob es diese Gabe gibt oder nicht gibt. Es geht darum, dass es falsch gebraucht wurde. nämlich um sich selbst wichtig zu machen. Es wäre so, wie wenn ich hier in der Predigt ständig griechische Begriffe einstreuen würde. Ja, mache ich mich selber wichtig mit, aber mich versteht keiner. Naja, bis vielleicht Sophia oder so. Und die würde schnell merken, dass ich eigentlich gar nicht richtig Griechisch kann. Ja, alles vergessen habe, was ich mir gelernt habe. Aber darum ging es mir dann auch gar nicht, weil wenn ich das mache, wenn Prediger ständig mit griechischen Begriffen um sich werfen, dann geht es eigentlich nicht darum, dass sie die Gemeinde besonders lieb haben, sondern dass sie eher ein bisschen stolzes Imponiergehabe zeigen. Das soll nicht sein. Paulus schiebt an solchen Verhalten den Riegel vor und betont am Ende dieses Abschnitts in Vers 12 nochmal das Gleiche, was er am Anfang in Vers 1 gesagt hat. Trachtet vor allem nach den Gaben, die die Gemeinde erbauen. Darum geht's. Aber das wirft jetzt eine wichtige Frage auf. Was sollen jetzt die Geschwister machen, die Gabe der Zungenrede haben? Und darum geht's im zweiten Teil der Predigt. Wir lesen ab Vers 13 Worte, in denen Paulus die anspricht, die in Zungen reden und ihnen Wegweisung gibt, was sie tun sollen und was sie lassen sollen. Ich lese uns 1. Korinther 14, die Verse 13 bis 19. Wer also in Zungen redet, der bete, dass er es auch auslegen könne. Denn wenn ich in Zungen bete, so betet mein Geist. Aber was ich im Sinn habe, bleibt ohne Frucht. Wie soll es denn nun sein? Ich will beten mit dem Geist und will auch beten mit dem Verstand. Ich will Psalmen singen mit dem Geist und will auch Psalmen singen mit dem Verstand. Wenn du Gott lobst im Geist, wie soll der, der als Unkundiger dabei steht, das Amen sagen auf dein Dankgebet, da er doch nicht weiß, was du sagst? Dein Dankgebet mag schön sein, aber der andere wird dadurch nicht erbaut. Ich danke Gott, dass ich mehr in Zungen rede als ihr alle. Aber ich will in der Gemeinde lieber 5 Worte reden mit meinem Verstand, damit ich auch andere unterweise, als 10.000 Worte in Zungen. Lieber Christ, wenn du meinst, die Gabe der Zungenrede zu haben, dann hoffe ich, dass du dir Vers 13 zu Herzen nimmst. Wer also in Zungen redet, der bete, dass er es auch auslegen könne. Das heißt also wohl, dass es auch Menschen gibt, die in Zungen reden können und selber nicht verstehen, was sie da sagen. Sie beten oder singen oder reden im Geist, aber ihr Verstand, der war dann daran nicht beteiligt. Und davon hält Paulus nichts. Das erklärt er in Vers 15. Wie soll es denn nun sein? Ich will beten mit dem Geist und will auch beten mit dem Verstand. Ich will Psalmen singen mit dem Geist und will auch Psalmen singen mit dem Verstand. Nur manche fragen sich vor diesem Hintergrund, was Paulus dann in Vers 18 meint, wenn er sagt, ich danke Gott, dass ich mehr in Zungen rede als ihr alle. Ich gehe davon aus, dass Paulus seinem eigenen Rat gefolgt ist und er eben nicht nur die Gabe der Zungenrede hatte, sondern auch die Gabe der Auslegung, dass er sie von Gott erbeten hat und empfangen hat. Und deswegen konnte er, wenn er im Geist gebetet hat, seinen Verstand mit gebrauchen, weil es für ihn klar war, was er dort betete. Er sang Psalmen und er tat das im Geist, aber er tat das eben auch mit dem Verstand. Aber er macht deutlich, so gut das jetzt für mich ist, dass ich das kann, wenn die Sprache, die ich dort spreche, zwar von mir verstanden wird, aber von den anderen nicht, dann mache ich das nicht in der Gemeinde, weil das dann keinem hilft. Das ist Vers 19. Ich will in der Gemeinde lieber 5 Worte reden mit meinem Verstand, damit ich auch andere unterweise als 10.000 Worte in Zungen. Okay, also Paulus ist nicht gegen Zungenrede, er gibt ihr aber einen Rahmen. Und das wirft vielleicht die Frage auf, okay, also vielleicht ist die Zungenrede dann nicht für die Gemeinde bestimmt, aber vielleicht will Gott die Zungenrede ja gebrauchen in einer öffentlichen Versammlung, um Ungläubige zu erreichen. Das war ja schließlich das, was an Pfingsten geschah, nicht wahr? An Pfingsten gingen ja die Jünger auf die Straßen und redeten in Zungen, in fremden Sprachen, und die Menschen, die dort waren, hörten diese Rede. Sie hörten das Evangelium und viele kamen zum Glauben. Also sollten wir vielleicht doch in der Gemeinde auch ohne Auslegung Zungenrede haben, weil Gott das vielleicht gebrauchen möchte, um Menschen dadurch zum Glauben zu rufen. Und Paulus antwortet darauf in den Versen 20 bis 25. Hier lesen wir: Liebe Brüder, seid nicht Kinder, wenn es ums Verstehen geht, sondern seid Kinder, wenn es ums Böse, wenn es ums um Böses geht. Im Verstehen aber seid vollkommen. Im Gesetz steht geschrieben: Ich will in anderen Zungen und mit anderen Lippen reden zu diesem Volk, und sie werden mich auch so nicht hören, spricht der Herr. Darum ist die Zungenrede ein Zeichen nicht für die Gläubigen, sondern für die Ungläubigen. Die prophetische Rede aber ein Zeichen nicht für die Ungläubigen, sondern für die Gläubigen. Wenn nun die ganze Gemeinde an einem Ort zusammenkäme und alle redeten in Zungen, es kämen aber Unkundige oder Ungläubige hinein, würden sie nicht sagen, ihr seid von Sinnen? Wenn sie aber alle prophetisch redeten und es käme ein Ungläubiger oder Unkundiger hinein, der würde von allen geprüft und von allen überführt. Was in seinem Herzen verborgen ist, würde offenbar, und so würde er niederfallen auf sein Angesicht, Gott anbeten und bekennen, dass Gott wahrhaftig unter euch ist. Ja, sehr spannend. Gleich in Vers 20 sagt Paulus eigentlich nochmal das Gleiche, was er ganz am Anfang des Abschnitts in Kapitel 12, Vers 1 gesagt hat. Er betont in ziemlich zugespitzter Weise: Ihr Korinther habt das alles noch nicht richtig verstanden. Das sind richtig kritische Worte. Nicht? Wenn er sagt, über die Gaben des Geistes will ich euch nicht in Unwissenheit lassen. Ey, wir kennen uns damit aus. Wir sind eigentlich die charismatische Gemeinde par excellence. Nein, ihr habt noch nichts verstanden. Liebe Brüder, seid nicht Kinder, wenn es ums Verstehen geht. Seid doch ein bisschen reif, versteht doch endlich. Ja, und dann zeigt er anhand eines Zitats aus Jesaja 28, dass das Sprechen von fremden Sprachen von Gott angekündigt worden war und gebraucht wird als etwas, das im Prinzip Gericht verkündet. Ja, was war die Situation in Jesaja 28? Nun, Gott hatte durch den Propheten Jesaja seinem Volk angekündigt, dass fremde Truppen durch die Straßen Jerusalems ziehen würden. Und die würden in ihrer Sprache sprechen, in einer Fremdsprache. Und für die Juden wäre das alles nur bla 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 bla. Die verstehen kein Wort. Und was bedeutet das? Das bedeutet, dass ein fremdes Volk diese Stadt eingenommen hat und die Menschen jetzt durch die Stadt marschieren. Vielleicht ein bisschen so wie nach dem Zweiten Weltkrieg, wenn je nach Besatzungszone auf einmal die Feinde, wenn sie ins Land, vorher während des Krieges, wenn sie ins Land kamen, versuchten sie so gut wie möglich, sich die richtige Sprache zu sprechen, dass man sie nicht erkannte, vielleicht als Spione. Jetzt gingen sie fröhlich durch die Straßen und sprachen Französisch oder Englisch oder Russisch. Und uns Deutschen war klar, wir sind besiegt. Das ist die Besatzungsmacht. Das war ein Zeichen des Gerichts, sagt Paulus, für das Volk Israel in der damaligen Zeit. Unverständliche Sprache ist also kein positives Zeichen, sondern ein negatives Zeichen. Ein Zeichen, das wir wahrlich nicht wollen. Paulus sagt, seid nicht Kinder, wenn es ums Verstehen geht. Seid Kinder, wenn es ums Böse geht. Ja, das war in Korinth das Problem. Die meinten, was ganz Besonderes zu sein, besondere Gaben zu haben, besonders geistlich zu sein. Er sagt, in Kapitel 5 zum Beispiel, wisst ihr, in eurer Gemeinde laufen Dinge, die sind so verabscheuenswürdig. Die gibt es nicht mal in der Welt. Bildet euch nichts ein. Seid Kinder im Hinblick auf diese Dinge. Macht das nicht. Haltet euch davon fern. Wisst nichts von diesen Dingen. Aber seid nicht kindlich naiv und dumm im Hinblick auf Geistesgaben. Also die Korinther sollten erkennen, verständliches Reden mit Worten göttlicher Wahrheit, die ins Leben sprechen, das ist gut, das hilft, das erbaut, das ermahnt, wo nötig, das tröstet. Das andere, das ist eher befremdlich, das hilft keinem. wenn da Fremde reinkommen, die wissen nicht, was da los ist. Die denken, ihr habt den Verstand verloren, ihr seid von Sinnen. Als ich den Text gelesen habe und studiert habe, da fühlte ich mich sehr erinnert an die Anfänge meines Glaubens. Ich bin im Kontext einer Pfingstgemeinde zum Glauben gekommen. Ich bin Gott so dankbar für sein Wirken in dieser Gemeinde und durch eine Familie, die dort in dieser Gemeinde war. Und in der Phase, als ich mich öffnete für den Glauben, hat mich dann ein Mann mitgenommen aus dieser Familie und gesagt, Matthias, ich möchte dich mitnehmen. Wir haben einen Erweckungsgottesdienst hier in einer anderen Stadt. Ich glaube, das ist gut für dich. Und ich war zwar nicht so ganz überzeugt, aber ich sagte, okay, ich komme mit. Und dann sind wir da hingefahren und kamen dann da in diese Versammlung und kamen rein und vorne wurden wie wild große Fahnen geschwenkt und alle haben in Zungen gesungen. Und dann lehnte er sich zu mir rüber und sagte, Matthias, ich glaube, der Herr ruft dich, willst du ihm dein Leben geben? Und zu seiner großen Enttäuschung sagte ich, nein, ich will gehen, das ist crazy. Ich kannte 1. Korinther 14, 23 nicht, aber das hätten meine Worte sein können. Wenn nun die ganze Gemeinde an einem Ort zusammenkäme und alle redeten in Zungen, es käme aber ein Unkundiger und Ungläubiger hinein, würde er nicht sagen, ihr seid von Sinnen. Also, wenn du heute hier bist und du bist so ein noch nicht Gläubiger, jemand, der vielleicht angefangen hat, sich mit dem Glauben auseinanderzusetzen, aber du bist noch nicht überzeugt davon, dass Jesus Christus wirklich der Retter ist, den du brauchst, wenn du noch nicht anerkannt hast, dass er der Herr ist, dem du nachfolgen solltest, dann hoffe ich und bete ich, dass es dir hier bei uns nicht so ergeht. Dass du nicht denkst, wir haben alle den Verstand verloren. Dass du nicht den Eindruck hast, hier geht alles drunter und drüber. Siehst du, wir bemühen uns darum, als Gemeinde möglichst verständlich zu sein in dem, was wir sagen. Weil wir möchten, dass du wirklich Jesus Christus erkennst als den Retter, den wir alle brauchen. Uns Christen ist klar, wir brauchen einen Retter. Denn wir tendieren nicht dazu, nicht nur dazu, manchmal die Geistesgaben zu missbrauchen, die Gott uns gegeben hat, sondern überhaupt alles, was Gott uns gegeben hat. Und das tun wir alle. Gott hat uns Menschen geschaffen, damit wir für ihn leben. Damit wir ihn in seiner Herrlichkeit widerspiegeln gegenüber aller Schöpfung. Damit wir seine Liebe reflektieren, zurück zu ihm, dass wir ihn lieben mit allem, was wir sind und haben. Und dass wir diese Liebe auch weitergeben zu anderen Menschen. Es ist das Doppelgebot der Liebe, was Jesus wiederholt, wo er sagt, so sollt ihr leben. Das ist das höchste Gebot. Gott lieben mit allem, was wir sind und haben und einander lieben, wie wir uns selbst lieben. Aber wir lieben meist vor allem uns selbst. Wir sind bedacht oft vor allem auf das, was uns selber dient. Und weil das so ist, sind wir Menschen, die gegen Gottes guten Plan für unser Leben rebellieren. Und Gott hätte jedes Recht, uns zu richten. Aber Gott ist ein Gott voller Liebe und Barmherzigkeit, ein Gott großer Gnade. Und deswegen sandte Gott der Vater seinen einen lieben Sohn, der uns vorgelebt hat, wie wir lieben sollen. Er liebte den Vater in allem, er gab sich ihm hin, er war ihm gehorsam in allen Dingen. Und er liebte die Menschen. In seiner großen Liebe gebrauchte er die göttlichen Gaben, die nur er hatte, um Menschen zu heilen, um Menschen zu versorgen mit Speise, um ihnen Gutes zu tun. Und all das war nur ein Abbild von dem größten Werk, was er für uns Menschen tun würde. Denn er war gekommen, um uns mit Gott zu versöhnen. Und so nahm er die gerechte Strafe, die wir verdient hätten für unsere Rebellion gegen Gott, auf sich. Er nahm die Strafe und zahlte die Strafe, als er am Kreuz von Golgatha sich von bösen Menschen hinrichten ließ. Das war Gottes guter Plan, damit unsere Schuld von uns genommen auf ihn gelegt sein kann, sodass jeder, der sich ihm anvertraut, bei ihm Vergebung findet. Vergebung zu Gott, versöhnt zu sein mit Gott, das war das große Ziel. Also wenn du heute hier bist, dann hoffe ich, dass diese Botschaft eine Botschaft ist, die dich erreicht. Und auch wenn die Predigt heute vielleicht ein bisschen ungewöhnlich ist, hoffe ich, dass das die Botschaft ist, die du die Woche für Woche hier hörst und dass diese Wahrheit dich erfüllt. Ja, meine Hoffnung ist, dass du erlebst, wie wir einander lieben und einander dienen und du sagst, hier ist etwas, das habe ich so noch nie gesehen, das ist neu, das ist wunderbar. Gott ist wahrhaftig unter diesen Menschen. Das ist das, was Paulus sich wünscht für die Gemeinde in Korinth. Das ist das, was ich mir wünsche für unsere Gemeinde. Also wenn du noch nicht genau verstanden hast, warum du Jesus Christus brauchst als deinen Retter und Herrn, dann ist meine herzliche Einladung, komm mit uns weiter ins Gespräch. Ich verspreche dir, wir werden nicht in irgendwelchen fremden Sprachen mit dir reden. Wir werden uns bemühen, möglichst klar und verständlich dir unseren Glauben zu bezeugen, sodass du, wenn es sein darf, Jesus Christus auch kennenlernst. Als den wunderbaren Retter und den großartigen Herrn, für den es sich zu leben lohnt. Und Gott hat uns, nachdem er in Jesus Christus seinen Sohn zu uns gesandt hatte und er für uns gestorben ist und auferstanden ist am dritten Tag und aufgefahren ist in den Himmel, hat er uns von dort durch seinen Geist, nicht nur seinen Geist gesandt, sondern ihm auch Gaben gegeben. Und mit denen wollen wir nun einander dienen. Das ist unser großes Anliegen hier in der Gemeinde. Und ich bin so dankbar dafür, dass diese Gemeinde ganz offensichtlich anders ist als die Gemeinde in Korinth. Dass viele Geschwister sich einbringen, nicht um sich selbst darzustellen, sondern damit wir miteinander in unserer Gemeinschaft und in dem, was wir sagen und tun, Christus bezeugen können. Ich bin so dankbar, dass wir immer wieder erleben dürfen, das, was Paulus hier als Zielvorstellung formuliert, dass Menschen überführt werden von Sünde und auf ihre Knie gehen und Gott anbeten und erkennen, Gott ist wirklich hier. Liebe Geschwister, das sollte doch unser Anliegen sein für uns als Gemeinde. Deswegen bin ich froh, dass die meinen, die Gabe der Zungenrede zu haben, sie nicht öffentlich im Gottesdienst praktizieren, sondern zu Hause, in ihrem persönlichen Kontext. Aber hat der Text uns auch etwas zu sagen? Sollten wir uns einfach freuen, dass wir anders sind? Wir sind nicht wie die Korinther. Nun, ich glaube schon, dass dieser Text auch uns etwas zu sagen hat, weil dieser Text letztendlich auch uns herausfordert, uns zu fragen, ob wir nach dem streben wollen, nach dem trachten wollen, was die Gemeinde erbaut. Oder ob wir in unserem Streben und Trachten vor allem darauf bedacht sind, selber irgendwas Besonderes zu können, Anerkennung bei den Menschen zu finden. Seht ihr, die Gaben in dieser Gemeinde sind vielleicht ein bisschen anders sortiert. Aber unsere Herzen sind nicht so anders wie die in Korinth damals. Wir Christen können so stolz, so auf uns selbst bedacht sein. Auch hier und heute noch. Dann kann es passieren, dass auch wir die Gaben, die Gott uns gegeben hat, nicht zuerst in Liebe einsetzen, um anderen damit zu dienen, sondern um uns selbst damit wichtig zu machen. Ganz ehrlich, unter uns. Wir sind doch alle nicht frei davon, oder? Also, ich kann euch versprechen, mein Ziel mit dieser Predigt ist, der Gemeinde zu dienen, die Gemeinde zu erbauen. Aber ich will offen eingestehen, wenn ich an so einer Predigt arbeite, dass ich schon hoffe, dass ihr nachher denkt, das hat er gut gemacht. Mein stolzes Herz ist immer mit dabei. Und ich bin mir sicher, dazu muss man nicht Prediger sein. Du kannst putzen, in der Hoffnung, dass Leute sehen, dass du wirklich ein so toller Diener bist. Aber wenn es keiner sieht, dann wird dein Herz herausgefordert. Ihr Lieben, lasst uns tun, wozu Paulus uns aufruft. Lasst uns streben danach, dass das, was Gott uns gibt, von uns eingesetzt wird in Liebe zur Erbauung der Gemeinde. Seht ihr, Gottes Plan ist großartig. Unsere Welt lebt nach dem Schema, jeder achte vor allem auf sich selbst. Da werden die Ellenbogen ausgefahren. Da gibt es ein Hauen und Stechen. Da gibt es die Ich-AG und das große Ego. Und was passiert? Du wirst nicht viel erreichen, wenn du alleine unterwegs bist. So toll du sein magst, so begabt du sein magst. Wie viel besser ist es, wenn Gott eine Gemeinschaft zusammenstellt und unterschiedliche Menschen unterschiedlich begabt und sie alle sich nicht nur für ihr Ding einsetzen, sondern sich für das große Ganze einsetzen, sich einbringen in die ganze Gemeinde, dann geschieht etwas, das diese Welt nicht kennt. Und ich glaube, wenn wir eine Botschaft für uns als Gemeinde mitnehmen wollen aus diesem Predigttext, dann ist es diese. Strebt nach der Liebe. Und deswegen bemüht euch um die Gaben, vor allem um die Gaben, die die Gemeinde erbauen. Damit ehren wir Gott. Dann werden wir alle davon profitieren und das wird ein Zeugnis sein für die Welt um uns herum. Und dafür möchte ich beten. Großer Gott, wir wollen dir danken, dass du uns in deinem Wort Dinge sagst, die wir hören müssen. Und manches ist sehr einfach und manches ist sehr kompliziert. Aber wir vertrauen darauf, dass alles von dir eingegeben ist und Nütze ist zur Erbauung deiner Gemeinde und als ein Zeugnis für die, die dich noch nicht kennen. Und so möchte ich dich bitten, dass auch dieser Predigttext, dass auch diese Worte heute uns als Gemeinde weiterhelfen. Dass da, wo vielleicht der eine oder andere nicht ganz einverstanden ist mit dem, was gesagt wurde, dass das nicht dazu führt, dass wir uns darüber trennen, sondern dass wir miteinander weiter darum ringen, mehr zu verstehen, was dein Wille ist für uns als Gemeinde. Dass wir uns mit unserer Erkenntnis und mit unseren Fähigkeiten einbringen, damit wir einander dadurch erbauen. Herr, so bitte ich dich, dass du das tun mögest, was ich nicht tun kann. Gebrauche dein heiliges Wort, um Gutes dadurch hervorzubringen. Zu deiner Ehre, zu unserem Besten und als ein Zeugnis für die Welt, in der wir leben. Amen.